Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie wieder einmal herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in Kolonialismus, Rassismus und Ethnizität. Bitte Sie auch Platz zu nehmen und die randtropischen klimatischen Bedingungen, die erfreulicherweise herrschen, als zusätzliche Inspiration für das Ethnologiestudium und für ausgiebige Feldforschungen in Regionen mit ähnlichen klimatischen Verhältnissen einmal anzunehmen. Wir hatten uns zuletzt sehr intensiv mit der Thematik von Rasse und Rassismus befasst und ich war sehr froh und zufrieden mit Ihrer Aufmerksamkeit zu diesem Thema und Bitte und Ersuche um Ähnliches am Beginn dieser Stunde, weshalb ich Sie schrittweise einlade. Also nicht ich setze die Schritte, sondern ich lade Sie ein, schrittweise Ihre Dezibel- und sonstigen Resonanzaktivitäten gegen Null abzusenken. Wo genau im Kaffeehaus Sie sich dann treffen, machen Sie bitte nachher aus. Was ich mir für die heutige Stunde vorgenommen habe, sind im Prinzip drei Hauptpunkte. Als erstes erlaube ich mir noch einmal kurz zusammenzufassen und zugleich einen Schritt weiter zu gehen, was wir im Deutschen einerseits und im Englischen andererseits unter Rasse und Race heute verstehen. Das soll eine gegenwartsbezogene Einführung in die Thematik sein. Natürlich kommt man bei keiner Gegenwart ganz um die Geschichte herum, aber der Hauptakzent soll eben tatsächlich auf gegenwartsbezogenen Fragen liegen und daher möchte ich jetzt von der historischen Dimension bei diesem ersten Punkt einmal absehen und mich primär um die Gegenwart kümmern, auch um Ihre. Es ist schon so, dass Sie an der Universität Wien sind und nicht mehr an der Mittelschule, also auch dieser Teil Ihrer persönlichen Vergangenheit ist vorbei. Und daher ersuche ich Sie, dem auch so weit Rechnung zu tragen, wie Ihnen das intellektuell und emotional möglich ist. Als zweiten Punkt, neben der Zusammenfassung und Vertiefung der Diskussion von dem, was wir unter Rasse und Race heute sinnvollerweise zu verstehen haben, möchte ich Sie zu einer ausführlicheren Diskussion einladen und daher auch meine vorherige Bitte, Ihre eigene Schulvergangenheit, um nicht zu sagen Kindergartenvergangenheit, einmal beiseite zu lassen und sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. In diesem zweiten Punkt möchte ich Sie nämlich gerne einladen zur Diskussion. Und bei dieser Diskussion wäre es mir wichtig, mit Ihnen zu besprechen, welche Erfahrungen und Einsichten Sie selber im Zusammenhang mit Rasse, Rassismus, der Verwendung dieser Worte, der sinnvollen Differenzierung dieser und anderer Worte gemacht haben. Ich selber habe ja schon angedeutet, dass ich hier eher für eine pluralistische Sicht der Dinge bin und nicht so sehr dafür bin, dass man alles und jedes mit der Keule des einen Wortes Rassismus niederschlagt. Aber es ist durchaus möglich, dass Sie da andere Ansichten haben und ich denke, wir sollten darüber ein bisschen sprechen und uns ein bisschen unterhalten. Als drittes möchte ich dann von dieser Thematik von Rasse und Rassismus als dem zweiten Hauptbegriff dieser Vorlesung schrittweise überführen zum dritten zentralen Begriff dieser Vorlesung, Einführung in Kolonialismus, Rasse und Rassismus und Ethnizität. Das heißt, in diesem dritten Teil wird es uns darum gehen, allmählich das letzte Drittel der heurigen Vorlesung vorzubereiten und von Elementen der einen Thematik, vor allem am Beispiel der Afroamerikaner und anderer Minderheiten, Rasse, Rassismus, überzuführen zu Grundbegriffen der letzten zentralen Thematik dieser Vorlesung, eben der Ethnizitätsthematik. Soweit also das Programm des heutigen Nachmittags. Wie gesagt, im Hauptteil wird es ausführlich Gelegenheit geben zu Diskussion und Gespräch, auch zu Fragen, die Sie das letzte Mal noch beschäftigt haben. Deswegen erlauben Sie mir, dass ich jetzt am Anfang zu den Fragen der letzten Vorlesung Sie nicht einlade, noch Nachfragen zu stellen. Auch dafür, wie gesagt, dann Gelegenheit im Mittelteil. Zunächst also die vertiefende Zusammenfassung als erster Teil. Bitte gehen Sie vom gesicherten Wissensstand aus, dass heute und nicht nur seit gestern und vorgestern, sondern schon seit geraumer Zeit, heute meint also in der Gegenwart, im zeitgeschichtlichen Sinn Rasse auf Deutsch und Race auf Englisch sehr weitgehend voneinander verschiedene Begriffsfelder abdecken und nur sehr, sehr geringe Überschneidungen miteinander aufweisen. Rasse auf Deutsch heute impliziert eine züchtende Aktivität. Und dieses Verständnis von Rasse wird daher fast ausschließlich nur mehr in der Zoologie, in der Biologie, in der physischen Anthropologie oder in der biologischen Anthropologie, was synonym ist mit physischer Anthropologie, für Haustiere verwendet. Für Hunde, Schweine, Pferde und dergleichen mehr. Und dieser durch Züchtung hervorgegangene, gezielt selektive Bedeutungsinhalt des Wortes Rasse im Deutschen meint daher als Züchter immer den Menschen, als gezüchtetes Rassen im Bereich von Haustieren. Und dieser semantische Inhalt, den wir der deutschsprachigen Zoologie und physischen oder biologischen Anthropologie entnehmen und ihn für sinnvoll auch bei uns im Deutschen verwenden. Dieser Begriff von Rasse, der also mit Züchten zusammenhängt, heißt auf Englisch Breeding und nicht Race. Race im Englischen hat daher einen viel weiteren und einen viel entspannteren Bedeutungsumfang und Bedeutungsinhalt. Erstens setzt Race nicht eine züchtende Aktivität voraus. Zweitens meint Race auch primär Menschen und nicht einmal sekundär, sondern nur ganz am Rande auch Tiere. In den amerikanischen und britischen Schulen, aber ebenso natürlich in indischen oder anderen Schulsystemen, in denen junge Menschen nach angelsächsischen pädagogischen Modellen unterrichtet werden, lernen die Kinder von Anfang an über the five oder eight oder wie viele auch immer, races of mankind. Das ist völlig klar, das steht in jedem Schulbuch. Wie viele es sind, hat sich im Laufe der Zeit auch dort verändert. Aber klar ist schon von diesem Alltagsverständnis im Angelsächsischen, das in den Schulbüchern transportiert wird, wie auch vom Alltagsverständnis der meisten angelsächsisch geprägten Länder, mit Ausnahme Südafrikas, wo, wie Sie wissen, eine ganz spezifische und eher burisch-apartheidsgeprägte Sicht der Dinge bis vor wenigen Jahren vorherrschte, mit Ausnahme Südafrikas, also ist generell der Sinn von Race im Englischen auch außerhalb Großbritanniens und der USA ein solcher, dass damit eine bestimmte Art von soziokulturellen Gruppen von Menschen gemeint ist, nämlich eine solche Art, der anhand körperlicher Merkmale bestimmte weitergehende, darüber hinausgehende kulturelle und soziale Eigenschaften zugeschrieben werden. Race nimmt also bestimmte körperliche Eigenschaften als wichtiges Kriterium zur Zuschreibung von ethnischen Eigenschaften. Race weiß aber, dass es auch andere als körperliche Eigenschaften gibt, um ethnische Gruppen zu identifizieren, etwa Sprache oder Religion oder. In diesem Sinn ist Race, wie wir am Ende dieser heutigen Vorlesung nochmal betonen werden, wie wir schon das letzte Mal einmal kurz angesprochen haben, tatsächlich eine bestimmte Unterkategorie von Ethnic Groups, ein bestimmter Marker zur Identifizierung von interethnischen Beziehungen und Ethnizität. Wenn wir jetzt wieder zum Deutschen zurückkehren, so habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Biologen, Zoologen und physisch-biologischen Anthropologen heute der Meinung ist, dass der Homo sapiens nicht nach Rassen untergliederbar ist. Und zwar aus der Überlegung heraus, dass es keine vernünftigen biologischen Kriterien gibt, um sozusagen der Vertikale nach unterschiedliche Subspezies des Homo sapiens nach biologischen Kriterien systematisch zu untergliedern. Manche haben das mit den konventionellen Kriterien von Hautfarbe, Körpergröße, Augenfarbe, Haaren und Ähnlichem versucht und sind danach bei diesen Versuchen gescheitert. Manche haben das mit DNA-Kriterien versucht. Dritte wieder haben für längere oder kürzere Perioden, wie auch ein Kollege, der erst vor kurzem in Wien verstorben ist, am Naturhistorischen Museum, der Dozent Eike Winkler, mit neuartigen Kriterien versucht, diese Subgruppen von Menschen nach Rassen zu sichten. Bei ihm waren diese neuartigen Kriterien die Laktationsperioden, die Dauer, also der Stillzeit, wo er geglaubt hat, signifikante Unterschiede etwa zwischen Europiden, Afrikaniden und Mongoloiden Menschengruppen herausarbeiten zu können. Nur hat sich daraus nicht sehr viel Weiteres ableiten lassen. Eine Minderheit vertritt weiterhin im Deutschen die Meinung unter den Biologen, dass es Sinn macht, nach Rassen zu unterscheiden, im ausschließlich biologisch-naturwissenschaftlichen Sinn, ohne dass diese Vertreter deswegen, diese Minderheit von Vertretern der These, dass der Begriff Rasse noch Sinn macht, deswegen ihrerseits in ihrer Gruppe eine Mehrheit zustande brächten, die sagen würde, daraus ergeben sich notwendige soziale und mentale Begleiterscheinungen. also nicht einmal jene Minderheit von biologischen Anthropologen und Zoologen, die für den Menschen, für den Homo sapiens, es für vernünftig halten, nach Rassen zu unterscheiden, gilt, dass innerhalb dieser Minderheit eine Mehrheit bestünde, die sagen würde, mit den biologischen Eigenschaften der Rassen gehen notwendigerweise auch Hand in Hand soziale und intellektuelle systematische Begleiterscheinungen. Daher meine ich, dass es auch für Sozial- und Humanwissenschaftler, wie es die Ethnologinnen und Ethnologen sind, sinnvoll ist, auch im Deutschen sich zumindest sehr, sehr vorsichtig des Rassebegriffes heute in akademischem Umfeld zu bedienen. Wenn man von körperlichen Unterschieden spricht, die zweifellos da sind, es ist ja nicht so, dass irgendjemand leugnen würde, dass die Mehrheit der Menschen, die südlich der Sahara leben, schwarze Hautfarbe haben, oder dass die Mehrheit der Menschen, die östlich in den östlichen Regionen Asiens leben, bestimmte Augenstellungen, bestimmte gelbliche Hautfarbe aufweisen. Wenn man also meint, dass es notwendig wäre, von diesen körperlichen Unterschieden zu sprechen, dann empfiehlt es sich, den üblichen Begriff der physischen Anthropologie dafür zu verwenden, und das ist der Begriff des Phänotypus, also der oberflächlichen, körperlichen, sichtbaren Merkmale und Differenzen. Der nach Meinung der Mehrheit der physischen Anthropologen eben klar macht, dass es sich hier nur um Oberflächenphänomene handelt, die zum Beispiel gar nichts aussagen über Blutgruppe oder DNA und ähnliches, was für die physische Anthropologie heute viel, viel wichtiger als eigentliches zugrunde liegendes Element hinter der Oberfläche ist. Nach dieser Mehrheit der physischen Anthropologen heute ist es also so, dass Gattung und Art bei Menschen zusammenfallen, dass es keine Subspezies unterhalb der Spezies gibt. Und diese Mehrheit der physischen Anthropologen weist darauf hin, dass die Hominiden halt ganz einfach nur durch den Homo sapiens heute und seit vielen, vielen Jahrtausenden repräsentiert sind. Das war nicht immer so. Wie Sie wissen, oder wie Sie wissen könnten, koexistierten während bestimmter Phasen der Hominiden-Evolution mehrere andere Arten von Hominiden neben dem Homo sapiens, zum Beispiel der sogenannte Neandertaler. Also in früheren Phasen der Hominiden-Evolution gab es offensichtlich neben dem Homo sapiens auch andere Subspezies dieser Spezies der Hominiden. Das ist aber seit vielen Jahrtausenden und Jahrzehntausenden nicht mehr der Fall. Aus all diesen Überlegungen heraus macht es tatsächlich aus meiner Warte gerade im Deutschen nicht sehr viel Sinn, im wissenschaftlichen Diskurs, wenn man nicht selber eingearbeiteter Biologe und physischer Anthropologe ist, das Wort Rasse zu verwenden. Wenn man physischer Anthropologe ist, finde ich, sollte man es also diesen Kollegen überlassen, sich dazu eine Meinung zu bilden und kein Denkverbot auferlegen, aber doch unterscheiden zwischen wissenschaftlichen Diskursen und Alltagsdiskursen, wo das Wort Rasse noch immer den alten Beigeschmack hat. Ende des ersten Teils. Damit komme ich zum zweiten Teil, zu unseren Diskussionen und Gesprächen, und die will ich nur ganz kurz damit einleiten, dass ich persönlich eben bin neugierig auf Ihre Ansichten und Meinungen in dieser Frage, dafür bin, dass man im Deutschen das Wort Rassismus eher im engeren Sinn verwenden sollte und nicht als moralische Keule, mit der alles und jedes attackiert wird. Warum? Erstens glaube ich, wie erwähnt, dass es ein inflationärer Umgang mit den Riesenverbrechen des Holocaust wäre und irgendwo auch eine Verharmlosung dessen, wenn man für alles mögliche andere auch das Wort Rassismus ohne weiter nachzudenken verwendet. Zweitens meine ich, dass es viel mehr Sinn macht, aus der Wissenschaft heraus auch in den deutschsprachigen Alltag hinein, so gut es uns halt als Wissenschaftler möglich ist, in diesem Bereich eher differenziertere Sichtweisen zu popularisieren als dem stereotypisierenden Pauschalieren, dass jeder gleich einmal ein Rassist ist, selber Vorschub zu leisten. Und drittens halte ich es auch sozusagen jetzt nicht als Wissenschaftler, sondern als normaler Staatsbürger gesprochen, für schlecht, wenn man Leute, die sich die Dinge vielleicht einfach noch gar nicht gut genug überlegt haben, ganz schnell ins Eck der Halbverbrecher, der verfassungsuntreuen Antidemokraten hineintreibt, weil man sie dadurch erst recht zu einer Gruppe macht, die sich nach außen abkapselt und vielleicht weniger bereit ist für einen Dialog und fürs Nachdenken, als wenn man solches unterlassen würde. Daher bin ich wirklich ein entschiedener Gegner dieses arroganten linken intellektuellen Zeigefingers, der irgendwie alles und jedes niederscheißt, dass eben vielleicht nur fremdenfeindliche, einmalige Aussagen unreflektierter Art macht, anstatt aufmerksam und sorgfältig mit den Leuten zu reden. Meine Überlegung ist also, dass man zwischen einem Rassismus im engeren Sinn auf Deutsch unterscheiden sollte, der wirklich von körperlichen Merkmalen ausgeht, um Menschengruppen zu identifizieren, dass man weiters das als Rassismus bezeichnet, was mit dieser Identifikation von körperlichen Eigenschaften verbindet, notwendige geistige oder soziale angebliche Begleiterscheinungen, und als dritten Schritt die solchermaßen identifizierten Gruppen zueinander in irgendein Überlegenheits- oder Unterlegenheitsverhältnis setzt. Das, meine ich, ist Rassismus. Eine Ideologie, die diese drei Schritte im Kern tätigt. Also erstens körperliche Kriterien zum Ausgangspunkt, zur Identifikation von Menschengruppen machen. Zweitens soziale und intellektuelle Eigenschaften als notwendige Begleiterscheinungen dieser körperlichen Eigenschaften unterstellen. Und drittens die solchermaßen identifizierten Menschengruppen zueinander in irgendein hierarchisches Verhältnis setzen. Von der Art der tänzerisch begabten, fröhlichen Schwarzafrikaner, die einen besonderen, heißblütigen Fußball spielen, etwa, das wäre meiner Ansicht nach eine rassistische Aussage, die trifft man auch immer wieder, zum Beispiel im Sport. Und das finde ich richtig und notwendig, das als rassistisch zu identifizieren, aber wie gesagt, zum einen halte ich es für falsch, aus jeder einzelnen Handlung, jedem einzelnen Sprechakt gleich einen Rassismus, eine ganze Ideologie zu unterstellen. Da wäre es also wichtig zu differenzieren zwischen einzelnen rassistischen Handlungen und Äußerungen einerseits und ganzen Ideologien. Und zum Zweiten meine ich persönlich, dass zu unterscheiden wäre zwischen rassistischen Äußerungen, Handlungen, Ideologien einerseits und andererseits anderen Pauschalierungen und Abwertungen von Menschengruppen, die nicht rassistisch sind. Die Losungen am Ende des, am Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918, die auf Postkarten in Österreich und in Wien im Speziellen zirkulierten, zur Mobilisierung der Kriegsfreudigkeit der Bevölkerung etwa, zum Beispiel die Postkartenlosung Serbien muss sterben oder die Postkartenlosung jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Ja, die sind ganz sicher fremdenfeindlich, die sind ganz sicher nationalistisch, aber die sind nicht rassistisch. Es macht also Sinn, zwischen Nationalismus zum Beispiel und Rassismus zu unterscheiden. Und wie ich das letzte Mal auch gesagt habe, macht es meiner Meinung nach, nachdem ich auch eben sehr viel und einen Großteil meines wissenschaftlichen Lebens im Nahen Osten gearbeitet habe, ist mir das wichtig, macht es Sinn zu unterscheiden zwischen Islamophobie oder Islamfeindlichkeit und Rassismus. Nicht jeder und meiner Meinung nach auch nicht die meisten islamfeindlichen oder islamophoben Haltungen oder Meinungen oder Äußerungen sind rassistisch. Drittens, das kam am Ende der letzten Stunde im Gespräch mit ein, zwei Kolleginnen unter Ihnen schon auf und ich möchte auf diesen jetzt noch folgenden Gedanken kurz eingehen, obwohl er rund um die Ethnizitätsdiskussion noch einmal wiederkommen wird. Ist nicht jedes Stereotyp rassistisch? Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu betonen und zu unterstreichen, dass die Entwicklung von Stereotypen eine kognitive Unvermeidlichkeit ist im menschlichen Alltag. Ob in positiver oder negativer Form. Kein Mensch von Ihnen wird sagen, ich habe den Apfel Trudi gerne. Sondern jeder von Ihnen sagt, ich liebe Äpfel. Oder ich mag Fisolen nicht, wie ich zum Beispiel. Da mag ich auch die Fisole Heinzi nicht, sondern da mag ich Fisolen nicht. Also der Alltag bringt es mit sich schon im sachlichen Umgang. Notwendigerweise unvermeidlich ist eine gute und sinnvolle menschliche Kapazität, größere Kategorien zu bilden und damit zu operieren. Es ist eine Fähigkeit zur Abstraktion. Die ewige Volksschulleier, man darf nicht generalisieren, ist grundfalsch. Man muss, man soll generalisieren. Es geht nicht anders. Denken Sie an die völlig vergeudete Zeit, wenn Sie jedem Apfel, den Sie mögen, einen Eigennamen geben. Das ist also irgendwie ein Humbug, kognitiv, psychologisch, sozial, ein Humbug, der da in den Volksschulen verbreitet wird. Menschen sollen nicht generalisieren, das ist unrichtig. Von der gesamten kognitiven Entwicklung des Kindes, des Kleinkindes bis hin zum jungen Menschen geht alles darauf hin, dass man nicht jedes Mal zu staunen beginnt, wenn man vor einem Haus steht und nachdenkt, was das wohl sein könnte, sondern dass man erkennt, das ist ein Haus, auch wenn das letzte Haus, das ich gesehen habe, genau nicht so ausgesehen hat wie dieses Haus. Lernen, Erfahren, Alltagsbewältigung des Menschen verlangen also Stereotypen. Stereotypen ist einfach nur ein anderes Wort für allgemeine Kategorisierungen von Einzelfänomenen. Klassifizieren und stereotypisieren ist also eine gute und notwendige Eigenschaft des Menschen. Und Stereotyp als Schimpfwort zu gebrauchen, ist so gescheit, wie wenn man das Wort Ritual als Schimpfwort verwendet. Oder, ich weiß nicht, das Wort Intellektueller als Schimpfwort verwendet. Das ist sinnlos, das als Schimpfwort zu verwenden. Das eine gibt es genauso wie das andere. Wo das Problem liegt und wo die wohlmeinenden Volksschullehrerinnen Hinweise und die gütigen Mittelschullehrer Ermahnungen wohl hindeuten sollen, obwohl sie es nicht schaffen, ist, dass Stereotype oder Generalisierungen oft viel zu weit gefasst sind. Das ändert aber nichts daran, dass Stereotypisierungen notwendig sind, sondern dass sie in ihrem Anspruch, in ihrem Erklärungs- und Geltungsanspruch viel zu weit reichen. Dass es im Großen und Ganzen in Afrika nicht oft schneit, außer am Kilimandscharo, das darf gesagt werden. Dass es im Großen und Ganzen in den kurdischsprachigen Gebieten des Nahen Ostens keine Irokesen gibt, das darf gesagt werden. Es ist also richtig und notwendig, bis zu einem gewissen Grad Generalisierungen und Stereotypisierungen zu entwickeln und anzuwenden. Wichtig ist einerseits, dass man sich über die Reichweite dieser Aussagen und die Grenzen der Reichweiten dieser Aussagen im Klaren ist. Und dass man dort, wo man andeuten will, dass das, was heute gilt, morgen vielleicht anders sein könnte, oder dass vielleicht nicht 100% dieser Aussagen, sondern nur 97% dieser allgemeinen Aussage empirisch bestätigt werden kann, dort sollte man Quantoren einsetzen. Quantoren ist eine bestimmte Art von Worten, die eben Mengenverhältnisse andeuten. Also etwa, man sagt, die meisten kurdischen Menschen im Nahen Osten sprechen mehr als eine Sprache, dann ist klar, dass es ein paar wenige kurdische Menschen im Nahen Osten geben wird, die nur die eine oder andere kurdische Sprache und sonst keine andere Sprache sprechen werden, aber man tut kund, dass die Mehrheit auch noch Türkisch oder Arabisch oder spricht, in der Regel. Viele Amerikaner glauben, ist sicher besser, als wenn man sagt, die Amerikaner glauben. Also zur Abschwächung, zur Relativierung von Stereotypisierungen ist es durchaus notwendig und sinnvoll, Quantoren zu verwenden oder eben zeitliche Situierungen. Auch ich als Austria-Wien-Anhänger seit meinem 4. Lebensjahr tue daher gut daran zu sagen, nicht Rapid Wien spielt schlecht, sondern Rapid Wien spielt heuer schlecht, das stimmt ganz sicher. Und lässt offen, ob Rapid Wien jemals wieder gut spielt. Soweit meine Ansicht zur Frage des Umgangs mit dem Wort Rassismus im Deutschen. Also mein Vorschlag an Sie, aber keine verpflichtende oder irgendwie doktrinäre Gesetzesmeinung, sondern mein Vorschlag an Sie wäre, sich zu überlegen, ob sie meinem Weg hier folgen wollen, dass man Rassismus doch etwas eingeschränkter aus den genannten vielen Gründen verwendet, als es mittlerweile üblich geworden ist, wenigstens im Deutschen, dass sie Worte wie den EU-üblichen Terminus Xenophobie auch zu dem ihren machen, um zu sagen, um deutlich zu machen, dass nicht jede Art von Fremdenfeindlichkeit automatisch rassistisch ist, dass nicht jede Art von Nationalismus automatisch rassistisch ist und um deutlich zu machen, dass Stereotype nicht automatisch schlecht sind, auch wenn sie Gefahren in sich bergen, die man durch den Einsatz von Quantoren oder von Relativierungen im Zaum halten kann. Soweit meine Überlegungen zu diesem zweiten Teil und ich lade Sie jetzt ein, nachdem das ein wichtiges, ja auch tagespolitisch nicht unwesentliches Thema ist, bei dem ich schon finde, dass Ethnologen sich deutlicher und mit Zivilcourage zu Wort melden sollten, als sie es da und dort machen. Ihre Überlegungen, Fragen, Nachdenklichkeiten zu diesem Punkt nun hier im Rahmen unserer Vorlesung zu Gehör zu bringen.
Bitte.
Frage war also, wie kann man bestimmte Sachverhalte wie etwa, dass Marathonläufe häufig von Menschen aus Äthiopien oder Marokko gewonnen werden, politisch korrekt zum Ausdruck bringen. Meine Sorge ist es ja eh nicht so sehr, politisch korrekt zu sein. Ich persönlich glaube, dass das eine übertriebene und oft nur moralisch und nicht wirklich von Wissen und Verständnis geprägte Haltung ist, was an Political Correctness zumindest aus Amerika herkommt. Und ich würde es hier mit der Wahrheit halten. Tatsächlich ist es so, dass die großen Marathon-Wettbewerbe häufig, nicht immer, von Menschen, die in Äthiopien oder Marokko aufgewachsen sind, gewonnen worden sind. Man kann darüber streiten, ich glaube auch nicht, dass das wirklich untersucht worden ist, ob diese größere Erfolgsrate jetzt damit zusammenhängt, dass sie dort besonders gute Trainingsbedingungen haben von früh auf und eben unter besonders dünnen Luftverhältnissen und hohen, hochgelegenen, langen Strecken von früh auf üben konnten. Oder ob es, wie manche physischen Anthropologen ja durchaus sagen, im Bereich dieser Menschengruppen einfach ein größeres Maß an Langzeitausdauer geben mag oder eine häufigere Konzentration von sowas unter Teilen davon. Ich glaube nicht einmal, dass das wirklich untersucht worden ist, was die Ursachen dafür wären, aber ich selber würde mich gar nicht versperren dagegen, dass das ja eine interessante Frage sein könnte. Also die Frage von Ihnen einfach zu beantworten, Menschen aus Äthiopien und Marokko auch, weiß ich gar nicht, gewinnen oft Marathonläufe. Kenia, genau, danke. Ja. Na, das stimmt ja nicht, weil aus... Doch bei den Frauen schon. Kenia ist richtig. Afrika generell stimmt ja schon wieder gar nicht. Es ist nicht so, dass Bürger Zairs jemals einen großen internationalen Marathonwettbewerb gewonnen hätten. Sind eher bestimmte. Ja, bitte.
Also ein Grund ist die größere Zahl an Ungläubigen in der Höhe. Und eben, dass diese Menschen aufwuchsen in einem solchen Bereich.
Okay, danke. Ja, mit Ihrem Vorwissen an physischer Anthropologie ist das zumindest eine interessante Teilansicht, nicht?
Da darf ich noch mal sagen,
die Antwort ist also eine Teileinsicht, die unser Kollege hier, der eben auch physische Anthropologie studiert, hier liefert, ist, dass ein Faktor, der hier hereinspielt, dadurch gegeben ist, dass eine höhere Konzentration von roten Blutkörperchen bei frühen Aufwachsen in großen Höhenlagen gegeben ist. Das, wo Sie es jetzt sagen, fällt mir das eben auch für Tibet ein, dass das dort in einem sehr starken Maß gegeben ist. Zuerst Sie und dann Sie. Ja.
Bitte. Aber dass in Südamerika, in den Anden, die Voraussetzungen, die Höhenlage ähnlich wäre, aber man von dort, von den Indios, nicht diese reiferischen Erfolge bezeichnen kann.
Ja, danke. Ja, ja, ja.
So, bitte. Wir wissen, dass die Indios im Großen und Ganzen nicht das Interesse haben an solchen Sportveranstaltungen wie gerade Ostafrika.
Weiß nicht. Also, keine Ahnung.
Darf ich noch mal sagen, was ich letztens kurz zu Ihnen schon sagte, wie schwer es mir fällt, das Wort Rasse nur zu beschränken auf Tiere und auf Pflanzen übrigens, auch in der Botanik drin, Spielarten oder Rassen. Wenn zwei Tulpen verschieden groß werden, sind es Tulpenrassen und Spielarten. Sie sagten vorhin, es gibt drei Menschengruppen, nämlich Sie sagten nicht Negrit, würde ich auch nicht sagen, sagten Afrikanit, Europid und Mongolit.
Nur als Beispiele, es gibt ja mehr.
In einem modernen Biologiebuch aus Deutschland habe ich gestern gelesen, das seien die Großrassen. Und nun habe ich letzte Stunde zu Ihnen gesagt, Herr Professor, Pferderassen, die ähneln sich oft mehr als zum Beispiel Menschen schwarzer und weißer Hautfarbe. Und etwas anderes noch. Man gebraucht völlig unbefangen das Wort Rasse. Wenn ein Mensch elegant ist, schön ist, sportlich ist, beiderlei Geschlechts, wird er auch rassig genannt. Warum soll ich Rasse nicht auch so unbefangen verwenden und eben nur körperlich natürlich anwenden auf diese Menschengruppen, die Sie vorhin erwähnten. Für mich ist Rassismus scheußlich, ein scheußliches Wort, aber Rasse ist für mich ein ganz normales Wort. Ja, ich meine sogar, die deutsche Sprache erführe eine Verarmung, würde man Rassen bei Menschen nicht anwenden wollen. Zu den körperlichen Merkmalen, dass ein Schwarzafrikaner im Schnitt ganz anders aussieht als einer von uns, abgesehen von der Hautfarbe, ist ja auch die Nasenform und so weiter, das ist selbstverständlich. Es gibt aber auch andere Merkmale. Die Zusammensetzung der Erythrozyten der roten Blutkörperchen ist dort eine andere als bei uns.
Ja.
Sickelzellenanämie gibt es bei uns so gut wie nicht, dort ist es häufig. Also darf ich künftig, ohne sie zu vergrauen, das will ich ja nicht, das Wort Rasse auch anwenden, nur in diesem körperlichen Sinn. Es ist gemein zu sagen, Schwarze denken schlechter. Oder Japaner sind intelligenter als wir. Das finde ich scheußlich. Aber es sind für mich eben andere Menschengruppen.
Yeah.